Oh ja. Ich freue mich jedes Mal wieder extrem, wenn ich predigen darf. Jedes Mal, wenn ich predige, bekomme ich irgendwo mehr Respekt davor. Aber es ist ein Privileg und ich schätze es total. Und ich freue mich voll, dass ich vor allem auf dem Andy folgen darf letzte Woche. Genau, das ist echt ein Vorrecht. Gleich nach der letzten Predigt hat mich irgendwie so ein Thema zum Beschäftigen angefangen. Also ich habe ein Bibelbuch gelesen, mich wieder damit auseinandergesetzt und irgendwie gemerkt, das ist vielleicht dran, da in der Gemeinde drüber zu predigen und habe selber viel davon profitiert und ich will euch einfach ein bisschen Anteil haben lassen an ein paar Sachen von dem, was ich gelernt habe, auch wenn das Thema riesig ist und ihr natürlich nur einen kleinen Teil davon abdeckt. Und zwar, es geht um Nehemia. Viele kennen die Geschichte vielleicht. 430 vor Christus ist einfach dieser Mann Nehemia, der von Gott berufen wird, dass er wieder das Volk Israel, er geht zurück mit einem Teil und baut einfach dort in Jerusalem neu die Stadtmauer auf. Er baut die Stadtmauer auf. Und dieses Aufbauen von der Stadtmauer ist so Symbol für mich heute, Reich Gottes bauen, Gemeinde Gottes bauen. Und wir können extrem viel von dem lernen, von dieser Geschichte, von diesem Mann. Und das wollen wir heute einfach machen. Und ich liebe die ganze Geschichte extrem und ich habe schon so oft irgendwie coole Sachen daraus gelernt. Aber ich will ganz am Anfang gleich das Letzte aus dem Buch vorlesen, und zwar das Fazit, das Nehemia schreibt im letzten Kapitel, damit ein bisschen die Zielrichtung klarer wird. Und da steht Folgendes, in Nehemia 13, Vers 30. So reinigte ich unser Volk von allen fremden Einflüssen, ich stellte Dienstordnungen für die Priester und die Leviten auf und legte für jeden Einzelnen seine Aufgaben fest. Besonders wichtig ist mir da dabei, das erste, Gemeinde, die gereinigt wird von fremden Einflüssen, und das zweite, Gemeinde, wo jeder seine Aufgabe kennt. Und das wollen wir heute einfach machen. Ich will euch ganz neu ermutigen und herausfordern einfach, dass wir genau das tun. Es ist mein Wunsch einfach, dass wir gereinigt werden, dass jeder ganz klar seine Aufgabe nachher wieder sieht. Wir sind zwar richtig gut dabei beim Mauerbauen, okay? Wir bauen Reich Gottes als Gemeinde. Aber es geht noch mehr, oder? Wir sind mittendrin, wir sind gerade beim Bauen, aber wir wollen nicht aufgeben, wir wollen weitermachen. Und ich will euch ermutigen, dass wir wachsam bleiben, dass wir weitermachen. Ich will euch ermahnen, daran erinnern, dass wir uns nicht ablenken lassen, dass wir klar unseren Auftrag vor Augen haben, dass wir wissen, wir bauen an etwas Großem, wir bauen am Reich Gottes, wir bauen an dieser Mauer. Genau. Und weitere wichtige Sache, wie gehen wir richtig mit Entmutigung um? Okay, und der Titel heute, angelehnt an eine Kinderserie, heißt Bauarbeiter, yo, wir schaffen das, okay? Bauarbeiter, yo, wir schaffen das. Natürlich nur mit Gottes Hilfe. Aber ich will, dass wir heute, wenn wir rausgehen aus der Gemeinde, das in unserem Herzen drinnen haben, dass wir sagen, Bauarbeiter, yo, wir schaffen das. Wir bauen Reich Gottes, wir bauen was Großes, aber wir machen das mit seiner Hilfe. Weil die Realität ist einfach, solange wir auf dieser Erde sind, werden wir mit Entmutigung einfach zum Kämpfen haben, wie Nehemia in der Geschichte. Wir müssen einfach lernen, dass wir mit dem umgehen. Und wir wollen heute drei Passagen anschauen im Buch Nehemia, einfach davon lernen. Ich habe so eine Struktur, dass ich einfach immer am Anfang, wenn wir einen Text anschauen, einen Angriff identifiziere, wie einfach Nehemia angegriffen wird, und wir wollen uns dann immer eine Antwort darauf anschauen. Wie können wir dem begegnen einfach? Genau, also Angriff und Antwort. Voll. Und ich bete echt, dass wir lernbereit sind, dass wir offenes Herz haben, dass wir wirklich das reinsickern lassen. Und vielleicht wäre es cool, wenn wir zusammen kurz beten, dass Gott jetzt echt redet zu uns durch den Text. Genau, voll. Lass uns das tun. Danke, Jesus, dass du einfach der Gleiche bist wie damals und dass du der Gleiche sein wirst in Ewigkeit, Jesus. Ich bete echt, dass wir unser Herz aufmachen können, dass wir nicht nur mit unserem Hirn einfach zuhören, sondern dass wir echt unser Herz aufmachen und es reinlassen, die Gedanken, Jesus, und das, was du einfach sagst durch dein Wort, Jesus. Ich bete echt, dass du zu uns sprichst, dass du uns ermutigst, dass wir echt weitermachen, dass wir neue Visionen und Feuer haben, einfach dein Reich zu bauen, Jesus. Amen. Dann würde ich sagen, geht's los, oder? Erster Punkt. Erster Angriff. Wow. Blitzangriff auf Ermüdete und Ermattete. Blitzangriff auf Ermüdete und Ermattete. Wir wollen uns Nehemia 4, Vers 1 bis 5 einmal durchlesen. Nehemia 4, 1 bis 5. Da steht Folgendes. Als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Leute von Aschdod erfuhren, dass der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems voranging und sich ihre Lücken zu schließen begannen, gerieten sie in Wut. Sie verschworen sich und beschlossen, bewaffnet gegen Jerusalem zu ziehen und dort Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht zum Schutz gegen sie Wachen auf. Unter den Judäern ging zu dieser Zeit das Lied um. Der Schutt nimmt ja doch nie ein Ende. Wir haben schon ganz lahme Hände. Wir sind viel zu müde und matt, zu bauen die Mauer der Stadt. Unsere Feinde dachten, ehe die Judäer etwas ahnen, sind wir schon mitten unter ihnen, schlagen sie zusammen und bereiten ihrem Machtwerk ein Ende. Also nur einmal die Art und Weise, die Strategie, wie ich denke, dass der Feind einfach dort angreift, also in dem Fall eben Tobia und Sanballat in Nehemia, aber der Feind heute, auch uns, ist einfach, dass er Blitzangriffe durchführt, genau dann, wenn wir ermüdet und ermattet sind. Im Bibeltext heißt es einfach, dass das Volk Israel, dass sie einfach schon müde waren und lahme Hände gehabt haben in dem Lied, das sie da singen, vom Mauerbau, und das einfach schon so anstrengend war. Und wir lesen da eben, dass Sanballat und Tobia, dass sie verschworen haben und Jerusalem einfach von ganz schnell angreifen wollten und dann eben sie mitbekommen haben, dass der Angriff stattfindet und dann deswegen gewappnet dagegen waren. Und vor kurzem war ich mit dem Andy im Eishockeystadion von den 99ers und wir haben uns einfach einmal Eishockeyspiel angeschaut. Ich weiß nicht, wer von euch Eishockey ein bisschen besser kennt. Da ist das System ganz einfach. Wenn es geht einfach generell ziemlich arg ab, ständig hin und her und voll brutal und so. Aber der Moment, wo es richtig, richtig losgeht, ist einfach folgender. Wenn eine Mannschaft einen Foul begeht und dann einfach ein Spieler rausgeschickt wird und eben seine Strafminuten absitzen muss, dann ist ein Team in Unterzahl. Das nennt man dann Powerplay. Und jedes Mal, wenn ein Team in Unterzahl ist und quasi ein bisschen geschwächt ist, dann gibt das andere richtig Gas. Dann fahren sie voll an, greifen sie extrem an und in der Phase fallen meistens Tore. Immer genau dann, wenn ein Team geschwächt ist, greift das andere richtig heftig an. Und ich denke, das können wir auch in der Geschichte sehen. Genau dort, wo wir oft ermattet und ermüdet sind, dort greift der Feind speziell an. Genau dort. Dort hat er speziell angegriffen, wie Nehemia und das Volk Israel die Mauer gebaut haben, und dort greift er uns speziell an. Wenn wir einfach nicht wachsam sind, sondern wenn wir einfach ermüdet und ermattet sind. Und im 1. Petrus 5, Vers 8, da steht Folgendes. Seid besonnen und seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Also seid besonnen und seid wachsam. Der Feind ist einfach unterwegs und er schaut, kann aber was finden, was irgendwie ermüdet und ermattet ist und will das angreifen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, wie ich den Bibeltext gelesen habe, was macht mich eigentlich, was macht uns eigentlich müde und matt? Was macht uns irgendwie so ermüdet? Oder genau, was gibt uns diese lahmen Hände, wie im Bibeltext davon die Rede ist? Ich kann nur von mir sprechen, bei mir ist es sehr oft einfach Überforderung. Bei mir ist es einfach zu viel zu machen, zu wenig Ruhephasen zu haben. Oft einfach auch, dass ich etwas aus meiner eigenen Kraft heraus mache und nicht aus Gottes Kraft. Und dass ich Bewegung mit Fortbewegung verwechsel. Also Bewegung mit Fortbewegung. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber das sind Dinge, die mich matt machen. Und genau die Dinge sind gefährlich. Genau wenn diese Dinge einfach in meinem Leben da sind, dann kann der Feind speziell angreifen. Wenn ich müde bin, wenn ich matt bin, weil ich überfordert bin, weil ich zu viel mache, weil ich zu wenig Ruhephasen habe, weil ich eben aus meiner eigenen Kraft was mache und weil ich einfach nur Bewegung habe und keine Fortbewegung. Genau. Aber ich will gar nicht zu viel mit dem Negativen mich beschäftigen, sondern ich will auf die Antwort hingehen. Was ist die Antwort? Können wir die Antwort sehen? Die Antwort ist wachen und beten. Das ist genau das, was man, ich lese den Bibeltext nochmal vor, weil es kommt genau im Bibeltext vor. In Nehemia 4, Vers 3 steht nämlich, eben Nehemias Reaktion auf das Ganze: Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht zum Schutz gegen sie Wachen auf. Also wachen und beten. Sagen wir mal alle, wachen und beten. Genau, wachen und beten. Das ist das, was uns einfach vor Blitzangriffen, wenn wir müde sind, bewahrt. Die zwei Begriffe sind ganz eng miteinander verstrickt, wachen und beten. Dort, wo wir einfach beten, da wachen wir, und wo wir wachen, da beten wir, kommt mir irgendwie vor. Das ist ganz eng miteinander verknüpft. Und dort, wo wir wachen und beten, sind wir einfach nah bei Jesus. Und wo wir nah bei Jesus sind, haben wir neu irgendwie Liebe zu ihm, haben wir neu Feuer für ihn. Und dort, wo wir Feuer für ihn haben, dort haben wir das Feuer einfach, dass wir die Mauer bauen. Dort haben wir dieses Feuer, dass wir Reich Gottes bauen. Da haben wir das Feuer, dass wir den Auftrag, den wir als Gemeinde eigentlich haben, wirklich durchführen. Da kommt die Motivation her. Und ich finde es so cool, ganz am Anfang von der Nehemia-Geschichte, im ersten Kapitel, da wo eben Nehemia davon hört, dass das Volk, also dass die Stadt Jerusalem einfach in Trümmern liegt, genau dort fängt Nehemia zum Beten an. Und dort sucht er Gott, und er kommt vor Gott, und er betet einfach, und er bekommt ein Herz für die Stadt. Und ich denke, dass jeder Anfang von Veränderung, jeder Anfang von Bau von Reich Gottes, genau dieser Moment ist. Dieser Moment, wo wir einfach wirklich vor Gott kommen, wo wir Gott suchen, wo wir einfach beten, wo wir diese Nähe zu ihm suchen, wo wir neu wachsam werden in unserem Geist und neu durchdrungen werden mit seiner Flamme, mit seinem Feuer einfach. Aus diesem Feuer für Jesus kommt das Feuer für den Auftrag. Aus dem Gebet heraus. Und eines sage ich euch schon, Leute, wenn wir die Welt entzünden wollen mit Liebe für Jesus, dann muss es in uns selber brennen. Wir können nur andere entzünden mit etwas, was wir selber haben. Ich denke, einer von den Gründen, warum es oft so kalt ist in der Welt, ist, weil wir als Gemeinde oft auch einfach kalt sind, weil wir nicht wirklich brennen für Jesus, weil wir nicht wirklich voll Liebe haben für Jesus. Und da will ich euch einfach ermutigen und einfach herausfordern, dass wir neu diese Flamme suchen, die erste Liebe, dass wir Jesus neu suchen, dass wir durchdrungen sind von ihm, dass wir brennen für ihn, weil nur das ist die richtige Motivation, dass wir Reich Gottes bauen. Voll, nur das. Und was anderes brauchen wir nicht. Und was ich voll spannend finde, dort in dem Moment, wo wir einfach Feuer für Jesus haben, wo das brennt in uns, wo wir einfach Freude an Jesus haben, weil wir nah bei ihm sind, passiert Folgendes. Voll spannend. Steht in Nehemia 8, Vers 10, in einer anderen Übersetzung, da steht eben: Macht euch keine Sorgen, denn, jetzt kommt's, die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Die Freude am Herrn umgibt uns wie eine schützende Mauer. Dort, wo wir einfach nah bei Gott sind, wo das Feuer brennt für ihn, ist er unser Schutz einfach. Ist er diese Mauer, die uns beschützt vor den Feinden, die uns einfach angreifen, wenn wir einfach müde sind oder so, vor diesen Blitzangriffen. Finde ich voll spannend. Er ist unsere schützende Mauer. Die Freude an ihm ist unsere schützende Mauer. Das ist das, was uns einfach schützt vor Blitzangriffen vom Feind. Wie kann das Ganze jetzt praktisch aussehen? Wie kann Wachen und Beten praktisch aussehen in unserem Leben? Wie bekommen wir einfach immer wieder neue Feuer und werden nicht müde? Ich kann euch 1000 Ratschläge geben, ihr könnt 1000 Bücher lesen und weiß nicht, was wir jetzt machen. Wir werden nie in unserem Leben an einer Sache vorbeikommen. Eine Sache, die uns immer wieder neue Feuer gibt und die uns motivieren wird. Du kannst sagen, was du willst, an dem kommst du nicht vorbei. Und zwar an klar definierter Zeit für Gott. Klar definierte Zeit mit Gott zu haben. Zeit zu haben, wo wir nur ihn suchen, nichts anderes. Wo wir wirklich nur mit ihm allein sein wollen und nichts anderes machen wollen. Nehemia 13, 19 ist ganz spannend. Das ist eher schon am Ende von der Geschichte. Da kommt Nehemia, er ist zwischendrin wieder kurz in Babylonien, kommt wieder zurück und sieht dann einfach ein paar Missstände. Und da spricht er Folgendes an. Also es hat eben angefangen, dass sie auch am Sabbat einfach total herum Handel treiben und so weiter, dass ganz viele Händler von der Stadt auswärts reinkommen. Und dann schreibt eben Nehemia Folgendes. 13, Vers 19. Deshalb gab ich Befehl, am Vorabend des Sabbats die Tore Jerusalems zu schließen, sobald es in den Torgängen anfing zu dunkeln. Und sie erst wieder zu öffnen, wenn der Sabbat vorüber war. Also was macht er? Bevor der Sabbat losgeht, macht er die Tore von der Stadt zu. Erst wie der Sabbat vorbei ist, macht er es wieder auf. Und das ist was, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, dass man über sowas predigt. Aber ohne Scherz, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass wir neu verstehen, was es heißt, den Sabbat einzuhalten. Ich denke nicht, dass wir da einfach gesetzlich sein müssten und das genau an einem Tag festlegen müssen. Aber ich denke, dass jeder Mensch von uns das braucht und dass es dein Feuer für Jesus braucht. Dass du einen Sabbat haltest, dass du dir klar definierte Zeit nimmst, wo du nichts anderes machst, als dass du auftankst, dass du vor Gott kommst, dass du ihn suchst und neu von ihm raus bewegt sein willst. Ich habe das zum Beispiel manchmal, wenn ich echt viel Stress habe, dann sind die Zeiten kürzer, aber ich mache sie trotzdem. Dass ich sage zum Beispiel, wenn ich an der Uni sitze und dann schon sage, ich komme erst um 7 heim, aber wenn ich um 7 heimkomme, dann komme ich heim und dann nehme ich mir Zeit. Und dann setze ich mich hin und dann ist mir alles andere egal. Dann ist mir egal, ob ich morgen eine Prüfung habe. Dann setze ich mich hin und dann lese ich in der Bibel. Und dann lasse ich Gott zu mir reden. Dann tanke neu bei ihm auf. Dann lade ich alles, was ich irgendwie habe, ab bei ihm. Und kriege einfach neu von ihm seine Vision, seine Gedanken in meinem Leben. Lese sein Wort, dass ich neu durchdrungen werde mit dem. Dass ich neu Feuer kriege für ihn und für den Auftrag. Lass uns das echt machen. Klar definierte Zeit für Jesus zu haben. Das ist sowas scheinbares Basic, aber ich glaube, dass genau da oft so oft happert bei uns Christen. Genau deswegen sind wir oft ermüdet und ermattet, weil wir einfach nicht uns die Zeit nehmen oder weil so viel anderes dann kommt und das einfach komplett untergeht in dem Ganzen. Lasst uns das echt tun. Lasst uns Gott suchen in dieser, egal in was für einer Lage, und ihm klar Zeit zuteilen. Und es gibt eine Geschichte, die das voll cool veranschaulicht. Das ist eine echte Geschichte, die ist so passiert vor 150 Jahren ungefähr. Da, ich habe ein schönes Bild für euch mitgebracht. Kann man nicht so gut erkennen, aber das ist ein Kanu und das sind Native Americans, also Indianer drauf, teilweise. Sagt euch Hudson Bay Company etwas? Alan ist einer der größten Pelzhändler oder Gesellschaften, die es einfach gibt. Jetzt, die existiert immer noch. Und vor 150 Jahren ist folgende Geschichte passiert. Hudson Bay ist eben so ein Teil von Kanada. Und sie haben halt einfach immer, genau, das war ein riesengroßes, eine große Gesellschaft, die Pelzhandel betrieben hat. Und sie haben immer halt transportiert, rundherum transportiert mit verschiedenen anderen Booten, ihre ganzen Pelze und so weiter. Und es hat ein paar Leute gegeben, die für die Gesellschaft gearbeitet haben. Und die waren Christen und die waren ursprünglich Indianer, Native Americans. Und die, genau, die haben eben, die sind beauftragt worden mit Transporten für diese Firma, Hudson Bay Company. Sie haben Felle liefern müssen, flussaufwärts ins Landesinnere, ungefähr 4 Wochen oder weiß nicht, was das dauert hat. Und am Anfang, bevor sie den Job angenommen haben, weil sie eben Christen waren, haben sie gesagt, hey, ist voll cool, wir machen den Job, aber wir wollen einen Tag Ruhepause haben. Das war natürlich ein Problem für die Firma am Anfang, weil sie gesagt haben, hey, wir wollen, dass ihr jeden Tag arbeitet, wir wollen gewinnbringend arbeiten, wir wollen, dass ihr schnell seid. Und sie haben gesagt, hey, wir wollen uns den einen Tag nehmen. Wir wollen wirklich einen Tag Ruhepause haben, Sabbat halten, wirklich auftanken neu. Dann haben sie gesagt, okay, also die Firma, wir lassen es euch machen, das Experiment. Wir probieren es aus. Wenn es funktioniert, dürft ihr es machen, sonst nicht. Das heißt, sie haben, es war so eine Challenge quasi, ob sie es wirklich schaffen, dass sie schneller sind als die anderen, auch wenn sie einen Tag Ruhepause machen. Die Reise ist halt losgegangen, 4 Wochen hat es gedauert. Sie sind flusseinwärts gefahren und mehr und lang am Anfang mit diesen Booten und mit Fellen und haben wirklich jedes Mal einen Tag in der Woche einfach Pause gemacht, hingesetzt, Zeit miteinander verbracht, Gott gesucht, einfach neu aufdankt. Und sind dann erst wieder nächsten Tag weitergefahren. Und am Anfang waren sie wirklich hinten, sie waren langsamer als die anderen. Und dann so nach 2-3 Wochen haben sie halt die anderen eingeholt, die anderen Schiffe, die auch Pelze transportiert haben. Und am Ende von der ganzen Geschichte von diesen Wochen sind sie sogar 1-2 Tage schneller gewesen als das andere Team. Was einfach so cool ist, weil sie einfach wirklich Gott gesucht haben, ihnen den einen Tag gegeben haben. Und er hat das einfach gesegnet. Und er hat ihnen noch mehr Kraft gegeben als den anderen. Und sie waren noch schneller im Endeffekt, obwohl sie eigentlich mehr Tage Pause gemacht haben. Ich denke, das soll einfach Ermutigung sein für uns, diese Hudson Bay Story von dieser Firma, dass wir wirklich sehen, wir brauchen das. Wir sind sogar noch produktiver, wenn wir einfach Gott suchen, wenn wir wirklich vor ihn kommen und neu uns von seiner Flamme und seinem Feuer einfach begeistern lassen. Also das war der erste Punkt. Der Feind versucht uns mit Blitzangriffen genau dann zu treffen, an dem wir ermüdet sind. Und was ist unsere Antwort drauf? Was ist unsere Antwort? Wachen und beten. Genau, das ist es. Das ist das, was uns einfach bewahrt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der Angriff ist Isolation von Geschwistern, von Gott und von unserem Auftrag. Also Isolation von unseren Geschwistern, Gott und vom Auftrag. Das sagen wir nachher erst wieder. Ich will euch zwei Bibeltexte dazu vorlesen, wo ich denke, dass man das bei beide sehen kann einfach. Und zwar der erste, das sind beide in Nehemia 6. Der erste ist in Nehemia 6, 10 bis 13. Und da steht Folgendes. Eines Tages besuchte ich Schemaja, den Sohn von Delaja und Enkel von Mehatabel. Weil dieser verhindert war, zu mir zu kommen. Er sagte zu mir, gehen wir miteinander zum Tempel und schließen uns im Inneren des Gotteshauses ein. Sie wollen dich nämlich morden. Heute Nacht werden sie kommen. Kontext von dieser Geschichte ist eben, dass dieser Typ, der ihn da in den Tempel bringen will, dass er sich dort einsperrt, ist eben ein Verbündeter von Sanballat und Tobia. Und er sagt eben, komm doch, sperren wir uns im Tempel ein, weil sie wollen dich ermorden. Und will ihm eigentlich dadurch Angst machen und ihn isolieren von den anderen. Zweiter Text, ist im Nehemia 6, Vers 1 bis 3, da kommt es vielleicht noch ein bisschen klarer raus. Sanballat, Tobia und der Araber Geshem sowie unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich den Mauerbau vollendet hatte und keine Lücken mehr in der Mauer waren. Allerdings hatten wir die Torflügel noch nicht eingesetzt. Genau zu dieser Zeit schickten Sanballat und Geshem mir einen Boten, mit der Einladung, sie in Kefirim im Onotal zu treffen. Weil sie aber Böses gegen mich im Schilde führten, ließ ich ihnen durch Boten sagen, ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. Meine Arbeit würde liegen bleiben, wenn ich sie verließe, um euch zu treffen. Viermal schickten sie mir dieselbe Einladung und jedes Mal schickte ich dieselbe Antwort. Genau. Zweiten Geschichte ganz ähnlich. Feinde wollen Nehemia weglocken von seinem Auftrag. Sie wollen, dass er weggeht von der Mauer, von dem Mauerbauen. Sie wollen einfach ihn einladen. Die Geschichte vom Kontext ist ja ziemlich böse. Sie werfen ihm was vor, was gar nicht stimmt. Sie setzen ein Gerücht in Umlauf, dass er eben eigentlich sich gegen den König auflehnen will und so weiter. Essenz der Geschichte wieder, der Feind will Nehemia von seinem Auftrag und von den anderen einfach isolieren. Und ich denke, dass es heute noch genauso ist, auch wenn das ein bisschen weniger offensichtlich vielleicht ist, wie der Feind uns heute isolieren will von unserem Auftrag, von Gott und von unseren Geschwistern. Das können vielleicht einfach so Gedanken sein wie, boah, bin heute schon ziemlich müde und irgendwie ist mir gerade alles viel zu viel und eigentlich habe ich, ja, gar keine Lust und ich glaube, ich gönne mir heute Pause. Heute ist mir zu viel. Heute bleibe ich da zu Hause vom Hauskreis. Heute gönne ich mir einen Film daheim. Oder irgendwelche Gedanken. Einfach nur, die vielleicht scheinbar okay ausschauen und sagen, und vielleicht teilweise berechtigt sind, wenn du echt müde bist und einfach wieder neu auftanken musst, aber langfristig nicht gut sind. Und versteht's mir echt nicht falsch, wenn du jetzt fragst, Sam, ist es wirklich so schlimm, wenn ihr mal nicht in die Gemeinde kommt? Dann sage ich, kurzfristig nein. Und langfristig, ja. Warum? Warum kann ich das sagen? Was berechtigt mich dazu? Lesen wir gemeinsam Hebräer 10, Vers 25. Es steht Folgendes. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen Und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und es steht klipp und klar drinnen, verlasst eure Versammlungen nicht, wie es manche von euch angewohnt haben. Verlasst nicht, wie es manche angewohnt haben, weil wir uns gegenseitig brauchen. Und ich will euch das ganz einfach verdeutlichen. Können wir das Bild sehen von... Was ist auf dem Bild drauf? Feuer. Und was ist in dem Feuer? Was brennt in dem Feuer? Kohlen. Was passiert, wenn man da eine Kohle rausnimmt und sie ganz allein da mitten hinlegt, weg vom Feuer? Wie lang bleibt die Kohle eine Kohle, die glüht? Nicht lang. Mein Dad hat daheim mal so ein Experiment gemacht, wo er einfach im Ofen Kohlen, die glüht haben, zusammen gewesen sind, einfach getrennt hat. Und das ist echt extrem, wie schnell das geht. Wenn die zusammen sind, bleiben die im Glühen und glühen weiter. Sobald du sie wegnimmst, erlöschen sie einfach und werden einfach ihr Feuer verlieren. Ich denke, das ist so was Wichtiges, dass wir das sehen. Bei uns ist es nicht anders, bei uns Christen. Wenn wir einfach die Versammlungen oder generell Gemeinschaft mit anderen Christen vernachlässigen, es wird so schnell gehen, du kannst machen, was du willst, aber wenn du nicht Geschwister hast in deinem Umfeld, die dich einfach immer wieder neu pushen und dich immer wieder neu ermutigen, wie es in Bibeltext in Hebräer heißt, wirst du früher oder später einfach nicht mehr so stark glühen. Was ist jetzt diese Antwort auf diesen Angriff? Isolation. Isolation von Geschwistern, vom Auftrag und von Gott. Was ist unsere Antwort drauf? Unsere Antwort drauf ist, dass wir unsere Berufung kennen und dass wir unsere Gaben verwenden. Können wir ein neues Bild? Genau. Dass wir unsere Berufung kennen, unsere Gaben verwenden. Das können wir wieder gemeinsam sagen. Ich sage das nur, weil da merken wir es uns gut. Dass wir unsere Berufung kennen und unsere Gaben verwenden. Genau. Hey, jetzt kommt 2017 und ich finde das immer extrem wichtig und gut, wenn so Phasen einfach vorbei sind und wenn ein neuer Abschnitt kommt, wenn zum Beispiel ein Jahr vorbei ist, dass man sich neu ein paar Fragen stellt. Und die Frage, die ich dir stellen will und die ich hoffe, dass du darüber nachdenkst, wenn du heute am Abend im Bett liegst, ist folgende Frage. Wo ist dein Platz an der Mauer? Wo ist dein Platz an der Mauer? Das hängt mit dem zusammen. Berufung kennen, Gaben verwenden. Was ist überhaupt deine Berufung? Was sind deine Gaben? Und wie kannst du sie verwenden? Folgendes. Jetzt kommt eine Preisfrage. Passt gut auf. Was haben Eliashib, Sakur, Sena, Meremot, Meshulam, Zatok, die Tekoana, Jojoda, Melatia, Jadon, Uziel, Hanania, Refaya, Jadaya, Hattush, Malkia und so weiter und so weiter. Und die ganzen Familien und die Kinder und alle von denen. Was haben die alle gemeinsam? Sie haben alle Nehemia beim Arbeiten zugeschaut, oder? Nope. Sie haben alle, jeder einzelne von denen hat bei der Mauer mitgearbeitet. Da steht sogar teilweise, einer von den Vätern hat sogar mit seinen Töchtern eine Treppe gebaut und es wird alles extra explizit aufgezählt, wer aller was baut und da den kleinen Teil von der Mauer hat der baut und dort hat der, beim Türmchen hat der das Dach drauf gemacht und der hat und der und der. Und das sind einfach so, lest das bitte mal, Nehemia Kapitel 3, den ganzen Anfang, das ist einfach nur eine Liste von elends vielen Leuten, die alle irgendwas gemacht haben, die alle mitgeholfen haben, die alle an der Mauer mitgearbeitet haben. Und wenn wir das in Nehemia sehen, dass das ganze Volk mitgearbeitet hat, denke ich, dass wir daraus schließen können, dass wir heute als Gemeinde, dass von uns auch jeder einfach mitarbeiten soll, dass jeder von uns seinen Platz an der Mauer kennen soll, dass jeder seine Gaben kennen soll und seine Gaben verwenden soll und seinen Ruf einfach kennen soll. Das ist echt wichtig. Voll. Alle von denen haben einfach mitgearbeitet. Und sie haben nicht nur mitgearbeitet, sondern wir können sogar lesen. Im Nehemia 4, Vers 17 Das ist ganz spannend. Dass sie nicht nur mitgearbeitet haben, sondern Nehemia 4, Vers 17 lesen wir: Weder ich noch einer von meinen Brüdern und Verwandten, meine eigenen Leute oder der Wachmannschaft, die mich begleitete, zog seine Kleider aus und jeder hatte seinen Wurfspeer stets griffbereit. Also die haben nicht nur mitgearbeitet, sondern die haben alle nur ständig ihren Wurfspeer dabei gehabt und es gewarnt gar nicht auszogen, dass sie einfach ready sind, falls irgendwas, genau, falls Angriff stattfindet. Die waren einfach wachsam, jeder einzelne von denen ist wachsam gewesen für den Moment, falls der Feind angreift. Und jeder einzelne von denen hat einfach mitgearbeitet. Und das finde ich extrem cool, extrem spannend und extrem herausfordernd für uns als Gemeinde. Ich will euch echt ganz neu ermutigen, dass wir die Wichtigkeit in dem sehen, dass jeder von uns seinen Auftrag einfach kennt. Dass jeder seinen Platz an der Mauer kennt und dass jeder seinen Platz an der Mauer einnimmt. Und warum ist das so wichtig? Das ist ganz logisch. Stellt euch das vor, wenn einfach da eine Mauer ist und das Ganze ist eine Mauer und dann steht einfach da eine Person und da hinten noch eine und dann kommt ein Angriff und da ist einfach alles leer an der Mauer, ist die Stadt einfach angreifbar. Wenn einfach nicht die ganze Mauer besetzt ist oder einfach da eine fette Lücke in der Mauer drinnen ist, weil einfach da halt wer nicht baut hat. Und die ganze Stadt ist eigentlich gefährdet dann. Ich glaube, dass das ähnlich ist für uns als Gemeinde. Wenn einfach Leute sind, die einfach nur langfristig nur konsumieren und gar nicht drüber nachdenken, ob Gott sie selber verwenden will, dass es einfach gefährlich sein kann für die Gemeinde, weil einfach da vielleicht eine Lücke ist und da einfach was fehlt. Ich will euch echt ermutigen, Leute. Lasst uns echt neu danach suchen und neu Gott fragen, wo unser Platz ist an der Mauer und ob wir unseren Platz schon wirklich einnehmen, so wie wir sollen. Das ist echt was Wichtiges, dass jeder von uns dabei ist und dass nicht nur an ein paar wenige hängt. Weil, um zurück zum ersten Punkt zu schauen, wenn einfach jeder mitarbeitet, wie bei Nehemia, dann werden wir auch nicht so schnell ermüdet. Wenn wir einfach gegenseitig helfen, wenn nicht alles an ein paar Leute hängt, sondern wirklich jeder sich einbringt und mit Feuer für Jesus alles gibt, was er einfach bekommen hat von Jesus. Voll. Und falls du überhaupt keine Ahnung hast, was deine Gaben sind oder irgend sowas, kann euch zwei Sachen empfehlen, die wir im Hauskreis oft verwenden. Kann euch die Links nachher geben, wenn ihr wollt. Das sind so Gabentests. Spiritual Gift Tests und was auch ganz cool ist, das mit den Liebessprachen, macht die Tests und seht einfach eine coole Auswertung von euch selber. Wenn wer Interesse hat, kommt einfach nachher, kann ich das sagen. Die meisten von euch wissen aber schon, was sie für Berufung haben, was sie für Gaben haben, hoffe ich halt einmal. Wenn du da dabei bist, also ich weiß zumindest auch schon ein bisschen was weiß ich schon, wie Gott mich verwenden will. Nicht alles, aber einiges. Wenn das für dich auch so ist, dann sage ich, hey, voll cool, mach weiter so, verwende einfach die Gaben, die du gekriegt hast, weiter. Aber vergiss nie, dass du dich immer wieder mal fragst, warum machst du das überhaupt, was du machst? Aus was für einer Motivation heraus machst du das? Ich habe einen guten Freund, Sam Young aus Wien, und wir treffen uns immer wieder am Montag, und da haben wir uns echt vor kurzem so eine Deadline gesetzt, wo wir nur über das geredet haben. Und gesagt, hey, nächste Woche treffen wir uns, und du sagst mir, warum machst du das, was du machst? Und das tut oft gut, das tut wirklich gut, dass wir uns neu unsere Motivation hinterfragen und dass wir uns fragen, verwenden wir die Gaben, die wir schon bekommen haben, verwenden wir sie wirklich? Und will Gott vielleicht auch einfach neu reden manchmal? Mir sind meine Eltern dafür das Vorbild. Sie hat echt Gott schon mächtig verwendet und sie sind wirklich so cool, lieben Jesus und geben einfach alles für ihn. Und jetzt vor kurzem einfach, also meine jüngste Schwester ist eben gerade im Ausland und wir sind alle ausgezogen. Und sie haben einfach so gesagt, hey, jetzt haben wir voll den wichtigen Part von unserem Leben eigentlich fertig. Wir haben unsere Kinder erzogen, sie sind alle ausgeflogen, sie glauben an Jesus. Was ist jetzt für uns wieder dran irgendwie? Und Mama und Papa sind echt gerade in so einer Phase, wo sie voll das einfach ganz neu gefragt haben von Gott. So, was ist jetzt neu für diesen neuen Lebensabschnitt für sie dran? Weil ich denke, auch wenn wir unsere Gaben kennen, sollen wir da trotzdem immer aktiv dranbleiben. Dass wir Gott fragen, was willst du in dem Lebensabschnitt jetzt gerade von mir? Und wie soll ich mich jetzt gerade mit dem, was ich habe, einbringen? Nur wenn wir einfach einmal gehört haben, was wir für Gaben bekommen haben von Gott, ist es, glaube ich, noch nicht genug. Lass uns da aktiv dranbleiben. Aktiv dabei bleiben und immer wieder neu Gott fragen, hey, wie kann ich dir dienen? Wie kann ich einfach meine Gaben einbringen? Wie kann ich mich verwenden lassen von dir? Voll. Das war der zweite Punkt. Wie gehen wir mit Isolation um? Wie antworten wir auf Isolation von Geschwistern? Wir kennen unsere Berufung, wir kennen unsere Gaben und nehmen damit einen Platz ein in dem ganzen organischen System von Gemeinde und sind Teil von dem Ganzen. Kommen wir zum dritten Punkt. Dritter und letzter Punkt. Dritter Angriff ist Entmutigung und Unglaube. Entmutigung und Unglaube. Und das zieht sich quer durch das ganze Nehemia-Buch. Aber ich will euch speziell vorlesen, Nehemia 2, Vers 19. Da steht nämlich Folgendes. Als Sanballat, Tobia und der Araber Geshem von unserer Absicht hörten, machten sie sich über uns lustig und sagten, da habt ihr euch etwas Großes vorgenommen. Ein bisschen zu groß für euch. Also, da habt ihr euch etwas Großes vorgenommen. Ein bisschen zu groß für euch. Was ist die Strategie und was steckt hinter dem Vers? Wir lesen euch nochmal vor. Da habt ihr euch etwas Großes vorgenommen. Ein bisschen zu groß für euch. Er lasst uns, die Strategie ist, dass wir auf uns selber schauen, oder? Dass ihr euch, dass wir einfach uns selbst bespiegeln und nur auf unsere Fähigkeit schauen oder unsere Unfähigkeit und dadurch einfach total entmutigt werden und unseren Glauben verlieren. Ich habe euch ein blödes Bild mitgebracht, das ich schnell vorher gezeichnet habe, aber das ist gut aus. Und das Bild nenne ich Selbstbespiegelung führt zu Haltungsschäden. Okay? Merkt euch das. Selbstbespiegelung führt zu Haltungsschäden. Wenn wir einfach ständig nur auf uns selber schauen, auf unsere Unfähigkeit, werden wir einfach irgendwann vielleicht so einen schieren Rücken kriegen wie der. Hoffentlich nicht. Aber genau. Selbstbespiegelung führt zu Haltungsschäden. Das ist die erste Strategie. Wir sollen einfach immer auf das schauen, was wir selber nicht können und dadurch entmutigt werden. Das ist schon ein bisschen zu groß für euch, oder? Glaubt ihr wirklich, ihr könnt es schaffen? So Zweifel, die unseren ganzen Glauben zerstören sollen. Eine zweite Strategie ist, was dahinter steckt, dass wir dann oft, wenn wir auf uns selber schauen und sehen, wir sind schon ziemlich unfähig, dann schauen wir plötzlich rum mit dem anderen, der ist ein bisschen fähiger als ich. Und sind dadurch noch mehr entmutigt, weil wir uns dann nur vergleichen mit anderen. Und dann nur denken, im Vergleich zu anderen steigen wir ja nur schlecht aus. Oder so irgendwelche Gedanken. Und dann sind wir nur entmutigter und sandeln eigentlich nur mehr herum im Glauben. Und ich wünsche mir einfach so, dass in dem Moment, wo Angriffe kommen und uns entmutigen wollen und sagen, ja, da habt ihr euch schon was Großes vorgenommen oder so. Mein Wunsch ist, dass wir dann einfach ganz laut und fest antworten. Ja. Wir haben uns was Großes vorgenommen. Wir haben uns wirklich was Großes vorgenommen, weil Reich Gottes bauen ist kein Kindergarten oder so. Das ist echt was Großes. Das ist das Größte, was wir überhaupt machen können in unserem Leben. Aber, Hebräer 10, Vers 39, wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Wir haben uns was Großes vorgenommen, aber wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Weil wir schauen nicht auf unsere eigene Unfähigkeit, sondern wir schauen auf Gottes Fähigkeit. Und das gibt uns Glauben. Weil wir auf Gott schauen und sehen, wie groß er ist. Deshalb können wir sagen, dass wir was Großes bauen. Und dass das nichts groß für uns ist, sondern in der Kraft aus ihm heraus, aus seiner Kraft heraus, wie die Dinge einfach schaffen können. Wir arbeiten an was Großem, weil wir einen großen Gott haben, oder? Die Gemeinde ist ein großes Projekt, ein Riesenprojekt. Aber wir können einfach im Glauben weitermachen, weil wir einen großen Gott haben. Das ist irgendwie der Angriff. Wie können wir an dieser Wahrheit aber festhalten, dass wir einen großen Gott haben? Wie können wir an dem festhalten, wenn wir oft entmutigt werden? Wie können wir diesen Angriff, diesen Gedanken, einfach uns immer wieder vor Augen, genau, der uns entmutigen will, immer wieder entgegenwirken und vor Augen halten, wie groß Gott ist. Ich denke, dass der Schlüssel schlechthin, absolute Schlüssel, die dritte Antwort ist folgendes. Lobpreis. Scheinbar banales Thema. Aber ich denke, Lobpreis, und ich habe da noch Unterpunkte dazu geschrieben. den Blick heben, Land einnehmen und erinnern. Also Lobpreis, den Blick heben, Land einnehmen und erinnern. Sagen wir das nochmal gemeinsam, weil es so cool ist. Lobpreis, Blick heben, Land einnehmen und erinnern. Ich finde das so cool, wenn wir schauen, was für einen Stellenwert Lobpreis im Leben von Nehemia hat und in der ganzen Geschichte von Nehemia. Quer durch das ganze Buch kommt einfach das Element von Lobpreis vor und wie Nehemia damit umgeht. Und wir schauen uns noch drei kurze Texte an, wo wir das einfach voll sehen, wie Nehemia Lobpreis vor den wichtigen Stellenwert gibt. Die erste Stelle ist gleich ganz am Anfang vom Buch, wo er einfach konfrontiert ist mit der Tatsache, dass Jerusalem zerstört ist. Wie geht er mit dem um? Wie geht er mit dem um, dass irgendwie alles kaputt ist? Folgendes. Nehemia hebt einfach seine Stimme im Nehemia 1, Vers 5 und sagt Folgendes. Das ist richtig cool. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. So fangt er an, bevor er irgendwas anderes macht. Und dann bringt er erst sein Flehen und seine Bitten einfach vor Gott und sagt, hey, lass es mir gelingen, dass ich einfach zurückgehen kann, um Jerusalem aufzubauen. Aber ganz am Anfang steht das, bevor er irgendwas anderes macht. Zuerst kommt Lobpreis. Zuerst kommt es, dass er seinen Blick hebt zu Gott und sagt, hey, egal was für eine Lebenslage ich bin, es ändert nichts dran, dass du groß bist. Und dass ich dich einfach erhebe für das, was du bist. Und es ändert nichts an der Tatsache, dass du treu bist. Es ändert nichts daran, dass du einfach bedingungslos liebst. Und lasst uns das echt zu einer guten Gewohnheit werden, dass wir unseren Blick immer wieder neu heben, unsere Hände immer wieder neu zu Gott heben, um ihn einfach zu erheben. Weil, wie schon das coole alte Sprichwort sagt, Loben zieht nach oben. Wenn wir einfach auf Gott schauen, nur auf ihn, unsere Hände heben zu ihm, das zieht uns einfach nach oben. Und ich bete so, dass wir unabhängig von unserer Situation Gott erheben lernen. Weil Lobpreis, das habe ich schon manchmal gesagt im Lobpreis, aber ich finde es so wichtig. Lobpreis ist keine Reaktion auf unsere Lebensumstände, sondern Lobpreis ist eine Reaktion auf sein Wesen. Okay? Lobpreis ist eine Reaktion auf Gottes Wesen und das bleibt immer gleich, das verändert sich nicht. Der bleibt immer gleich, zum Glück. Aber egal, was wir für Lebensumstände haben, egal, wo wir durchgehen, Gott bleibt der Gleiche. Lobpreis ist eine Reaktion auf sein Wesen, nicht auf unsere Lebensumstände. Und lasst uns echt ganz neu seine Realität unsere beeinflussen. Okay? Gottes Realität unsere beeinflussen lassen. Und einfach auf ihn schauen, seine Gedanken in unsere Situation reinkommen lassen. Die Tatsachen, dass er einfach gut ist, dass er Gott ist, dass er alles unter Kontrolle hat, dass er bedingungslos liebt, dass er treu ist, dass er einfach immer dranbleiben wird, uns nachzugehen und dass er nie aufhören wird, irgendwie uns zu vergeben, dass er nie aufhören wird, uns zu lieben, dass er mächtig ist, Kraft hat, dass er uns verändert und einfach durch alle Lebenssituationen einfach durch Gott bleiben wird. Ich denke, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass wir in jeder Lebenslage, egal was für eine Lebenslage, zuerst auf Gott schauen und seine Realität unsere beeinflussen lassen. Voll. Lesen wir einen zweiten Text, Nehemia 12, Vers 27. Sehr spannend, wie Lobpreis da vorkommt. Da steht Folgendes. Zur Einweihung der Stadtmauer wurden die Leviten aus dem ganzen Land nach Jerusalem geholt. Sie sollten die Feier mit Lobliedern und der festlichen Musik von Becken und Harfen und Lauten begleiten. Also jetzt am Ende von der Geschichte, wenn die ganze Mauer fertig ist, sagt Nehemia, so, jetzt kommt mal alle, ihr Lobpreiser, alle, die Instrument spielen, kommt und wir weihen jetzt die Mauer gebührend ein. Und was er dann macht, ist voll spannend. Er lässt die Lobpreisteams vor der Obrigkeit einfach über die Mauer gehen. Also Obrigkeit und Lobpreis zusammen gehen einfach dann über die Mauer überall und nehmen richtig die ganze Mauer quasi für Gott ein. Und weihen das Ganze für Gott ein. Wer von euch kennt Corrie ten Boom? Kennt irgendwer? gibt es eine ziemlich gute Geschichte von ihr. Sie hat einfach manchmal erzählt, dass ihre Art und Weise, wenn sie einfach entmutigt ist oder so, wie sie einfach vor Gott kommt und irgendwie auf ihn schaut und Lobpreis macht, für sie immer so ist. Sie gesagt, wenn sie allein in ihrem Zimmer sitzt und irgendwie keine Hoffnung mehr hat, dann macht sie Folgendes. Sie zieht einen Kreis um sich und dann sagt sie, so, und in dem Kreis, da ist jetzt Reich Gottes. Und von da ausgehend wird sie Reich Gottes ausbreiten. Aber das gehört Gott. Und da erhebe ihn, da anbete ihn, weil er einfach König ist. In dem Kreis regiert nur er. Und von dem Kreis ausgehend holen wir uns den Rest der Welt. Und das finde ich einfach so cool, diese Mentalität. Lasst uns echt ganz neu Teile aus unserem Leben oder unser ganzes Leben, unser Umfeld, in Lobpreis einnehmen. Ich finde das einen coolen Gedanken, wie Corrie ten Boom. Einen Kreis um uns herumziehen und sagen, da ist das Reich Gottes, das gehört Gott. Ganz sicher. Und von da ausgehend erweitern wir das. Ich habe zum Beispiel vorher, Anfang des Semesters, meine besten Lobpreiszeiten, ich weiß nicht warum, meine besten Lobpreiszeiten dieses Jahr überhaupt sind an der Uni. Weil ich hänge einfach herum in einer Pause und ich habe auf Spotify so eine Playlist, wo ich dann einfach echt gute Sachen höre und Gott erheben und hochheben. Und mitten an der Uni sitze ich einfach da und denke mir, ja Gott, du bist König und dir gehört einfach alles. Und mein Leben gehört einfach dir und verwende uns einfach als Christen und baue einfach dein Reich weiter. Und das ist, glaube ich, die Mentalität, wie Corrie ten Boom gehabt hat. Dort, wo wir sind, sagen wir, da ist jetzt Reich Gottes. Da wird Gott einfach hochgehoben. Und da nehmen wir einfach das Land für ihn ein, einfach. Das ist richtig cool. Das wünsche ich mir voll, dass wir so mit Lobpreis umgehen, dass wir sagen, überall, wo wir hinkommen, erheben wir Gott. Und überall, wo wir hinkommen und Gott erheben, ist es einfach sein Reich und gehört einfach ihm. Und das können wir aussprechen über dem, wo wir einfach hingehen und hinkommen. Voll. Also, das Erste war einfach vom Lobpreis, wir erheben Gott einfach bedingungslos. Egal, wie in was für einer Situation wir drinnen stecken, wir erheben ihn einfach. Er ist einfach König. Unsere Umstände sind egal. Und das Zweite, wie Corrie ten Boom, lasst uns echt mit Lobpreis das Einnehmen, das Reich Gottes einfach erweitern. Und das Dritte ist Nehemia 4, Vers 8. Da kommt Folgendes vor. In dieser gefährlichen Lage trat ich vor sie hin und sagte zu den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren und zum ganzen Volk, habt keine Angst, erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Also habt keine Angst, erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Ich brauche kurz 3 Freiwillige. Eddie, nur 2, Luki, du bist auch dabei. Haben wir nur einen? Ist nur ganz kurz, ihr müsst nur kurz dastehen. Ilse, cool. Kommt, oder wir können nach unten bleiben, ist gut. Folgendes. Viel zu oft in unserem Leben, wenn das jetzt das gegenwärtige Du bist, stehen wir einfach da, geh nur weiter vor, alles gut. Und alles, was wir machen, ist, wir schauen auf das zukünftige Ich. Das bist du in der Zukunft. Und wir schauen auf das und sagen, boah, das fehlt mir noch, das brauche ich noch. Ich wünsche mir, dass nur das passieren würde. Und wenn nur das passieren würde, und wenn ich nur endlich, keine Ahnung, schaffen würde, dass ich da und da Routine reinbekomme, oder wenn das endlich passiert, dann wäre alles besser und dann könnte ich wirklich verwendbar sein für Gott. Wir schauen immer nur nach vorne. Wir schauen immer nur nach vorne auf das, was noch nicht ist. Wir schauen nur auf das, was wir noch nicht sind, und vergessen dabei eines komplett. Jetzt kommst du ins Spiel. Da ungefähr. Da drüben, da ist das alte Du, okay? Das warst du früher. Das war das, wo du angefangen hast, wo Jesus dich berührt hat und einfach verändert hat. Und jetzt stehst du aber schon da. Und was wir oft machen, wir schauen nur nach vorne, anstatt dass wir manchmal einfach, Ende, schauen wir zurück, kurz zurückschauen und sagen, wow, Gott hat mich schon so weit gebracht. Er hat mich schon so weit gebracht. Er war so treu, bis jetzt einfach, all die Jahre hat er mich geführt und geleitet und einfach nie aufgeben und immer weiter einfach gewirkt an mir und mich so verändert. Und ich bin schon so weit gekommen. Ich bin schon so weit gekommen. Ich war so ein Egoist da damals. Und ich bin schon so bis da herkommen. Und wenn wir einfach das manchmal machen, so kurz zurückschauen, und so, wow, Gott hat mich schon so weit gebracht. das verändert uns so. Gebt kurz Applaus, die drei. Wie das gut gemacht. Wir brauchen das so, dass wir wirklich lernen, was Lobpreis heißt. Wir schauen zurück und sehen, boah, Gott hat schon so viele gute Sachen gemacht. Und aus dem heraus bekommen wir wirklich Dankbarkeit. Und werden wir wirklich voll von Anbetung in unserem Herzen, dass wir Gott hochheben können. Und das wünsche ich mir auch ganz neu. Und dass wir ganz neu lernen als Gemeinde, dass wir immer wieder mal zurückschauen und sagen, boah, Gott hat uns schon so weit gebracht. Und ich wünsche mir das so, dass wir da, wir Jungen von euch Alten profitieren können, dass ihr uns einfach ganz neu teilhaben lasst an dem, was Gott schon gewirkt hat in eurem Leben. Dass wenn ihr zurückschaut, sagt, boah, Gott hat schon so coole Sachen in meinem Leben gemacht. Er hat mich schon so weit gebracht, er hat mich so weit geführt und geleitet und war so treu durch die ganzen Jahre hindurch. Wenn ihr uns teilhaben lasst an dem ganz neu, da sind wir wieder so ermutigt. Wir können sagen, boah, so cool, was Gott schon gewirkt hat. Unser Herz wird voller Dankbarkeit und voller Anbetung. Und wir heben einfach Gott hoch für das, was er gemacht hat, für das, wie er ist. Und das wünschen wir so für uns als Gemeinde, dass wir eine neue Gemeinde werden, die so wirklich aus ganzem Herzen, aus ganzer Dankbarkeit einfach Gott anbietet, wenn wir einfach vor ihn kommen. Weil wir sehen, was er schon Gutes gemacht hat. Und er ist gut, oder? Ja. Gott ist gut. Voll. Voll. Genau. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um abzuschließen eigentlich. Ich lasse das andere. Voll. Nur mal um kurz zusammenzufassen, was ihr heute sagen wollt. Lasst uns ganz neu, wie Nehemia einfach und das Volk Israel damals in Jerusalem, neu einfach an Feuer für den Auftrag bekommen. Feuer dafür, dass wir Reich Gottes bauen. Lasst uns ganz neu einfach wirklich alles, was wir haben, aus ihm rausbeziehen, aus seiner Kraft, dass wir nicht vom Blitz angriffen, wenn wir ermüdet sind und so, angegriffen werden und überrumpelt werden, sondern lasst uns echt wachen und beten. Denkt an die Indianergeschichte, den Kanu. Lasst uns ganz neue Zeiten klar definieren für Gott, wo wir einfach Feuer auftanken. Ein zweiter Punkt, lasst uns echt nicht voneinander isolieren. Wie diese Kohle, die einfach weggeht und dann sofort Feuer verliert. Lasst uns echt neu unsere Berufung kennen, unsere Gaben verwenden, einfach einbauen lassen und wirklich unseren Platz an der Mauer finden. Speziell jetzt, wo wir ins neue Jahr gehen, lasst uns darüber nachdenken. Was ist unser Platz an der Mauer? Dritter Punkt, lasst uns nicht entmutigt sein und nicht auf unsere eigene Kraft schauen, sondern lasst uns in Anbetung unseren Blick auf Gott heben. Lasst uns unseren Blick auf Gott heben, auf seine Möglichkeiten, nicht auf unsere Möglichkeiten. Lasst uns das Land einnehmen im Lobpreis und lasst uns zurückschauen und in Dankbarkeit einfach Gott erheben für das, was er gemacht hat. Voll. Dass wir dann am Ende des Tages sagen können, zurück zum Titel meiner Predigt, Bauarbeiter, yo, wir schaffen das. Genau. Lasst uns ein Bewusstsein haben, dass wir an was Großes arbeiten, das Reich Gottes bauen, die schönste, privilegierteste Aufgabe überhaupt ist, die wir haben können. Lasst uns das neue Jahr gehen, einfach nicht entmutigt sein, sondern vorwärts gehen, drauf losgehen. Amen. Voll. Ich glaube, ich bete einfach nur kurz und dann machen wir Lobpreis. Genau. Dann kommen wir nochmal vor Gott. Jesus, wir danken aus ganzem Herzen für die Geschichte von Nehemia und für das, wie du einfach in seinem Leben gewirkt hast und wie du ihn verwendet hast. Bete echt, dass wir uns das zu Herzen nehmen, dass wir echt von dem lernen. Bete ich, dass wir lernen, richtig umzugehen mit Entmutigung. Du siehst einfach, wie viel Entmutigung dieser Typ einverstecken hat müssen und wie er trotzdem nicht aufgeben hat und wie er zum Ziel gekommen ist und einfach dran geblieben ist, die Mauer baut hat, Jesus, die Stadt neu aufgebaut hat. Bete ich, dass wir das neue, irgendwie das Bewusstsein dafür kriegen, Jesus, dass wir an etwas Großes arbeiten. Bete, dass wir alles, was wir machen, aus einem Feuer und deiner Liebe zu dir heraus machen. Bete ich, dass du uns ganz neu durchdringst, Jesus, und dass du immer die erste und die wichtigste und die einzige Motivation bist, warum wir Reich Gottes bauen, Jesus. Wir bauen Reich Gottes wegen dir, Jesus, weil wir dich lieben und einfach deine Liebe weitergeben wollen. Und ich bete dafür, dass wir uns nicht isolieren lassen von uns gegenseitig, sondern dass wir echte Gemeinde werden, die sich untereinander ermutigt, wo wir füreinander da sind, Jesus, wo wir echt einander erbauen, dass wir immer wieder dranbleiben, immer wieder einen Auftrag klar vor uns sehen, Jesus, voll. Und ich bete echt, dass wir und nicht entmutigen lassen, sondern auf deine Größe schauen, Jesus. Bitte ich, dass wir auf deine Größe schauen können und dass unser ganzes Sein ausfüllt und das einfach uns so beeinflusst und prägt, dass alles, was wir denken, einfach Gedanken sind, die du gibst, Jesus. Danke einfach, dass du uns zusammengestellt hast als Gemeinde. Lass uns echt mit Feuer vorwärts gehen, Jesus. Lass uns echt Reich Gottes bauen und nie entmutigt sein, sondern auf dich schauen, Jesus. Amen.